same shit for money. Don't join us. Gute 49ers, neue Woche, neues Glück, same shit, different Monday. Gordo und Flacco sind back am Start. Gute Gordo.
Gute, wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen?
Ey, ich bin ein bisschen gerädert. Ich bin ziemlich hin. Es passt zum Wochenstart, wie es einigen von euch vielleicht nach diesem Wochenende geht. Und ich gebe mal den richtigen Impuls für das Verständnis. Wir haben Festivalsaison, meine Freunde.
Ja, willst du da gleich mal reingehen und erzählen, was du gemacht hast am Wochenende, oder?
Ja,
wo komm, warst du?
Ich war in Mannheim. Ich war in Mannheim, war tatsächlich schon seit längerem jetzt eingeladen.
Bei der Bülent Ceylan Show.
genau da. Auf dem Süd-Süd-Festival, dem Süd-Süd-Fest von OG Kimo. Was jetzt das dritte Jahr in Folge stattgefunden hat, ist praktisch ein Eintagesfestival im Rahmen des Rhein-Neckar-Zelt-Festivals, was dort praktisch immer so ein, ungefähr einen Monat, denke ich, läuft, wo halt eine Bühne in einem Zelt praktisch steht und ein Gelände abgesperrt ist und dann verschiedene Künstler große Einzelshows abliefern können. Das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Ich hatte das vorher gar nicht so richtig gecheckt, wie das ist.
Gar nicht auf dem Schirm. Also ich kannte das gar nicht. Muss ich sogar ehrlicherweise sagen. Wie viele Leute sind da im Schnitt? Also was hatten die für Zuschauerzahlen jetzt?
Ich hab gestern irgendwas dann von 5.000 gehört.
Na, das ist schon nicht klein.
Das ist nicht klein und es war intensiv. Es war sehr cool. Zu meiner Schande muss ich gestehen, war ich das erste Mal auf einer OG Kimo Show, weil es irgendwie vorher sich nie ergeben hat. Also als Mann weiß Hund rauskam, habe ich mir mit dem Albumbundle auch ein Ticket mitbestellt. Dann ist es genau auf das Abschiedsspiel von Alex Meyer gefallen auf den Tag und das war eine sehr, sehr schwere
Prioritäten gesetzt.
Also ich liebe Kimo. Und das war so eine fucking schwere Entscheidung. Und ich habe mich auch einfach sehr wohl damit gefühlt, weil ich die Karte dann jemandem gegeben habe, der auch geisteskranker Kimo-Fan ist, mit dem ich jedes Mal, wenn ich ihn treffe, fachsimpel und über Kimo und das ganze Umfeld spreche. Der ist auch großer Gianni Suave-Fan und Soli-Fan und was auch immer. Also in dieser ganzen Bubble richtig drin. Und dem habe ich damals eine Riesenfreude damit gemacht. Und so konnte ich es ja einigermaßen gut verknusen. Und das Ding ist halt so, Alex Meyer ist der Held meiner Kindheit, ne? Das war auch ein sehr emotionaler Abend für mich. Das war damals auch das letzte Mal, dass wir in unseren mittlerweile nicht mehr existenten 38C-Block konnten im Stadion vor dem Umbau. Ja, also es wurde ja dann umgebaut bei uns in der Nordwestkurve und das war auf doppelter Ebene ein sehr wichtiger Abend nochmal. Und auch wenn ich natürlich gerne die Kimo-Show damals gesehen hätte oder auch andere Kimo-Shows, hat irgendwie leider nie gepasst. Und
aber jetzt bist du ja in den Genuss gekommen.
Ja.
Wie ist es? Wie kam das überhaupt richtig zustande? Bist du da selbst als Besucher gewesen oder was war die Idee dahinter?
Also ich wurde vor einiger Zeit angeschrieben von Kimos Manager. An dieser Stelle ganz, ganz großes Shoutout und ganz viel Liebe raus an Ali Regelt. Der hat mich eines Morgens angeschrieben und ich konnte erstmal nicht glauben. So, ich dachte, ja, Scap, ist dann
fake.
Der Echte. Ja, ist fake. Und dann dachte ich mir noch so, mit meinem typischen Pessimismus, oh, okay, vielleicht ist das doch und die haben irgendwie keinen Bock, dass ich, keine Ahnung, Reactions auf die gemacht habe oder.
Aber ganz kurz, sowas ist wirklich ein komischer Cringe-Moment, weil ich hatte das mal vor, keine Ahnung, 7, 8 Jahren, dass oder 6 Jahren, keine Ahnung, dass mich Jonesman damals noch bei Facebook angeschrieben hat, weil er einen Gitarristen gesucht hat. Und für die OGs, die wissen, wer Jonesman ist. Und ich war so, ja genau, klar, logisch, mach voll Sinn. Yeah. Wer verarscht mich hier? Irgendjemand aus meiner alten Schulzeit oder so.
Yeah,
im Endeffekt habe ich mit dem 2 coole Sessions gehabt. Und zwar super entspannt, korrekter Typ, aber ich habe es erstmal überhaupt nicht geglaubt. Aus dem Nix, wenn sowas halt kommt.
Ja, für mich war das damals, also du hast es, ich habe das hier glaube ich noch am gleichen Tag oder kurze Zeit auch später gesagt, es war für mich so surreal. Ich war erstmal so, was ist denn jetzt los? Ja, und Ali hat mich halt gefragt, so ob ich Bock habe, vorbeizukommen. Und dann haben wir uns halt ein bisschen kurz geschlossen. Und ja, ich durfte ein bisschen, sag ich mal, Content machen, das ganze Festival so ein bisschen begleiten und vielleicht auch so ein bisschen zumindest, ja, filmen, ein bisschen Audioaufnahmen machen. Und ich bin sehr gespannt, was das Endprodukt sein wird. Ich habe mich da gestern nur noch mal kurz an die Audioaufnahmen gesetzt, ein bisschen reingehört. Teile haben gut funktioniert, lustigerweise, weil das für mich auch neues Equipment war, habe ich am meisten reingechoked. Mit der Lautstärke, wie ich gesprochen habe. Das heißt, ich habe teilweise Stimmen irgendwie eingefangen, habe kurze Interviews geführt, Leute ein bisschen was gefragt und ich habe zu laut gesprochen und die anderen haben komplett tight und smooth, perfekt gesprochen.
Ja, das passiert aber voll oft, auch so ein bisschen fällt mir das auf in diesen ganzen, ja, so eine Art von Vlogs, wenn du halt so ein Mini-Mikrofon noch dabei hast und so, passiert das voll häufig, finde ich. Mit wem warst du da? Warst du mit Sofian da, oder? Der hat
mit Sofian gefilmt,
oder?
Ja, und auch da nochmal ein großes Shoutout, der Mann hat durchgezogen des Todes, also der Mann hatte... Ey, der hatte Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, der musste die ganze Zeit den Rucksack tragen. Der hat die ganze Show mit mir praktisch durchgemacht. Wir waren vor Ort schon Stunden vorher. Er ist hin und rück gefahren, weil ich und Autofahren ist auch immer so ein Thema. Und der kommt auch später vorbei und hilft mir, den Vlog dann zu schneiden. Und er ist halt einfach ein geisteskranker Macher. Das ist echt von einem anderen Planeten.
Ja, sehr nice. Und wie war die Show?
Ich war nicht enttäuscht, sagen wir so. Ich habe natürlich schon mit viel gerechnet, weil man einfach, Kimo-Shows sind berüchtigt. Man weiß, so in Sachen Moshpits, in Sachen Fan-Intensität. Kimo-Fans sind halt auch einfach, also ich war schon auf vielen Festivals oder auch Konzerten und es gibt, sag ich mal, Crowds und es gibt Crowds, ja, und das war wirklich eine Crowd, wo du wusstest, das sind alles Diehards. Ich habe so viel Merchandise gesehen. Ich habe auch mit den Leuten, und das tease ich jetzt mal so ein bisschen an, beispielsweise habe ich in den Interviews immer gefragt, wie lang die Anreise war. Und Bruder, da haben die mir Sachen gesagt, so tschüss. Also die kamen von überall her, um das zu zelebrieren. Und mit den ganzen verschiedenen Gästen, die Kimo da hatte, große Namen, verschiedene Namen, mit denen er kollaboriert hatte, und alle waren sehr zufrieden von dem, was ich gehört habe. Ja, es gab ein, zwei Wermutstropfen, aber trotzdem. Also absolut geisteskrankes Ding. Sehr positiv aufgefasst. Die ganze Orga hat wunderbar funktioniert. Alle Leute, die ich dort getroffen habe, mit denen ich zu tun hatte, egal von der Sicherheit, von der Orga. Alle todeskorrekt und alles hat perfekt funktioniert.
Wie war es mit Wetter? Hat das wenigstens auch mitgespielt? Oder weil es war ja jetzt, zumindest hier in Frankfurt, jetzt gestern auch wechselhaft immer mal ein bisschen sonnig, aber so für so ein Festival ist das natürlich immer schon cool, wenn zumindest es nicht regnet.
Also es war wolkig bis sonnig, eher sonnig sogar. Also ich habe meine Jacke, die ich im Rucksack hatte, nicht einmal gebraucht. Die Bühne war halt sowieso überdacht. Also es war halt so ein riesiges, so wie so ein Zirkuszelt. Ja,
ja, safe, deswegen, klar, aber...
Aber auch der Außenbereich. Crowd
halt, das meine ich.
Nee, auch die Crowd. Also praktisch so ein riesiges Festzelt, okay, wo Crowd, Bühne, alles drin war. Ja, und draußen ja, okay, waren dann halt nice, so Stände. Es gab eine Outdoor-Bühne, wo Pre-Acts, also es waren Sumper und Gianni Suave, sag ich mal schon Sumper? Mal vorher. Ja.
Oh, der ist krass geil.
Ja.
Wer hat den in meinen Kosmos, in meinen Playlist-Kosmos gespielt? Ich glaube, Stevie. Mandano. Der war auch, glaube ich, war der nicht auch schon in Köln bei dem auf dem Konzert, kann gut sein.
Okay.
Ja, der Typ ist krass, der ist sehr, sehr gut. Schöne Stimme, schreibt schön.
Ich feiere den auch.
Tolle Komposition.
Der war ja auch, also der ist jetzt schon mehrfach in, sag ich mal, Kollaboration mit Kimo gewesen und deswegen war das jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass er auf jeden Fall dort am Start sein wird.
Aber auch so ein Künstler, finde ich, bei dem man voll krass sieht, also das ist eigentlich selten so, dass so eine Art von Musik auf Deutsch voll gut funktioniert. Und bei ihm funktioniert es übertrieben gut. Der schreibt so schön, dass es und auch sinnig und so, dass es voll Bock macht, das zu hören. Ganz häufig sind Künstler, die zumindest, das gab's so in den 2000ern nochmal so, aber jetzt ist das gerade eigentlich nicht mehr so krass im Hype, also was heißt Hype sowieso nicht, aber so krass gefragt einfach, ne? Also generell, also deutscher R&B ist schwierig, ist leider ein ganz schwieriger Markt. Die Labels sind da, glaube ich, sehr zu für.
Also ich habe die Wahrnehmung, dass Gesang und Melodien auf jeden Fall schon am Start sind. Und ich rede jetzt nicht von dem Autotune-Rap, der ja schon sich schon länger etabliert hat. Aber wenn ich so auf so Künstler wie Levin Liam, auf Schmidt oder etwaige andere Künstler gucke, dann sehe ich schon, dass das auf jeden Fall gefragt ist und auch funktioniert. Weil diese klassische Kombi zwischen Rap-Parts und dann einer catchigen R&B-Hook, das, was in den 2000ern ja Stani war, wenn wir an so Timbaland-Produktionen beispielsweise denken, dann ich sehe schon, dass es funktioniert, aber ich glaube, es funktioniert, und das ist wahrscheinlich auch dieses Phänomen, was ich für Kimo sagen würde. Also der Mann hat natürlich in Deutschland nicht diesen Status, bislang zumindest, von so einem, keine Ahnung, nenn mal die größten Künstler, so Luciano, Apache, Bushido, Kollega, was auch immer, weißt du, ich meine, aber er hat so eine treue Fanbase, die halt, also er geht, und da muss ich mal wieder Gatorade zitieren, er geht auf, also ich dichte das um, er geht auf Qualität statt auf Quantität.
Ihm ist ja, aber nicht, du siehst also, auch, der hat halt voll viel Rücken auch aus der KünstlerInnenbranche.
Auf jeden Fall, ja.
Labeltechnisch wird sowas halt einfach nicht so krass gepusht oder anders gepusht, wie jetzt halt die Künstler, die du jetzt schon vorher genannt hast. Ist halt generell so ein schwieriges Ding, so dass wenn, und das ist, ich weiß gar nicht, das war Dimi Rompos, die hat es mal, glaube ich, in einem Podcast, ich weiß nicht, ob es bei QRTTT war, Shoutout an die Jungs, die hat es mal auch so gesagt, dass halt wirklich halt Labelchefs oder halt zumindest die dich sichten und sowas und dann sagen, ey, hier, das ist cool, das können wir uns vorstellen, A&R's, das gibt's nicht. Ja, für die ist halt ganz klar, dass sie halt vorgeben, so richtig deutsche R&B, und damit meine ich nicht so wie in den 2000ern, sondern einfach das, was R&B-Music heute ist, 2024, dass das zumindest nicht so gepusht wird, wie jetzt auch so diese Party-Rap oder, also es gibt halt, generell hat sich ja Rap so krass weiterentwickelt, dass es halt viele, es teilt sich auf mehr Genre im Prinzip in der Hip-Hop-Musik auf, die ist größer, die Facetten sind größer, also mehrere geworden, und du merkst einfach, dass dann natürlich auch für einzelne Sparten dann nicht mehr ganz so viel Attention einfach da ist. Ja, das ist manchmal ein bisschen schade.
Ja, ich will noch nicht zu viel für sag ich mal, meinen Blog, und ich werde bei Rap Girls guten Ton auch nochmal am Freitag drüber sprechen, will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe da beispielsweise dann auch das Glück gehabt, ganz kurz mit einem Künstler zu sprechen, der dann auch aufgetreten ist, und so die Wahrnehmung, das, was er gesagt hat, war genau das, was ich auch irgendwie so ein bisschen wahrnehme. Kimo hat so diesen Status, dass die Künstler in Deutschland sagen, er ist GOAT, weil er auf dieser künstlerischen Ebene so wertgeschätzt wird.
Oder auch die Produzenten, ne? Also so alle, die sich musikalisch wirklich, die tief im Game sind, sagen alle, letztes Jahr war Mann beißt Hund das beste Album.
Das ist schon zwei Jahre her, Bro. Das ist schon zwei Jahre her.
Krass, ich dachte, es wäre 23 gewesen.
Nee, es war Anfang 22. Die Zeit fliegt, ne? Ja. Aber ja, das ist halt diese Mischung aus Kimo und aus Frankie, also Funkvater Frank, der die Produktion halt immer bei ihm handelt, und das ist halt geisteskrank. Und ich würde das Thema jetzt damit abschließen.
Ich wollte gerade einen fließenden Übergang dafür finden.
Ich will aber noch eine Sache dazu sagen.
Ja,
hau raus. Es gibt im US-Rap immer, gab es immer diesen Vergleich. Und vor allem wurde er nochmal groß aufgemacht, als er damals leider gestorben ist. Rest in Peace an der Stelle. Ich meine, das war 2021 ist er, glaube ich, gestorben. MF Doom. Wo immer gesagt wurde, den Fans gegenüber, das ist der Lieblingsrapper von euren Lieblingsrappern. Checkst du, was ich meine? So?
Ja, auf jeden Fall.
So, und du siehst einfach über die Künstler, die dort waren, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis mehr, das Ding ist gelaufen, so, und es wurde ja auch gecovert, deswegen kann ich da jetzt einfach nur mal so sagen, so, Leute wie ein Shindy waren da, ein Rin war da, weißt du, so Leute, wo du dir einfach auch so denkst, okay, die sind gar nicht so in der Bubble, man denkt, die haben gar nicht so miteinander zu tun. Rin war damals der Kimo als erstes als Support mitgenommen hat, weil er einfach was in ihm gesehen hat, weißt du? Und das, nimm deinen fließenden Übergang, wenn er jetzt noch möglich ist. Es wird auf jeden Fall noch auf verschiedenen Kanälen darüber gesprochen werden. Ich bin abschließend sehr dankbar für alle, die mir das möglich gemacht haben. Es war eine sehr geile Erfahrung. Und ich hoffe, dass wir das möglichst Beste noch aus den Materialien noch rausholen können.
Ja, ich bin auf jeden Fall auf den Vlog gespannt. Auch auf die nächste Rap gehört zum guten Ton-Folge. Da wirst du ja sicherlich insgesamt noch mal viel deeper reingehen. Was aber jetzt schon so ein bisschen aufkam, war auch das Thema so Entwicklung der Hip-Hop-Szene, Entwicklung des Raps, Entwicklung, ja, überhaupt auch, ne, jetzt hast du ja das, also auch den Punkt eines Festivals mit aufgegriffen, und jetzt ist brandaktuell auf ARD ein mega geile Doku, zweiteilige Doku ist das, gell? Ja.
Ja.
Über Splash Festival, also die Geschichte des Splashs und die Entwicklung des Splashs. In der Mediathek online, also lohnt sich, das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der sich irgendwie mit der Musik identifiziert, das sich reinzufahren.
Schaut ihr euch auf jeden Fall die Tage auf Instagram. Schreibe ich mir direkt auf.
Ey, es war auch wirklich eine Reise in die Zukunft, oder besser gesagt in die Vergangenheit. Also zurück in die Zukunft. Es war Wahnsinn, so viele Dinge, KünstlerInnen, die ich gesehen habe, Klamottenstil, Hip-Hop-Stil, da war eine Ost-Rap-Kombo, ich habe die Namen von denen vergessen, Telia oder irgendwie sowas, und noch so ein anderer.
Tefla und Jalil.
Genau, Tefla und Jalil, ja, ey, Wahnsinn, wie cool, aber was für ein Rap-Stil, so wie eigen einfach, so das wirklich richtiger Original-OG-Vibe, so das musste ich wirklich sagen. Und es war halt super interessant zu sehen, vor welchem, also ich will auch gar nicht den Leuten, die das dann schauen wollen, immer so viel vorwegnehmen, aber so ein bisschen über die Entwicklung des Festivals an und für sich selbst, also die Kommerzialisierung, einhergehende Probleme, dann auch so Sachen wie Probleme mit dem Wetter und was ich Wechsel von Locations und all dem ganzen Kram. Jetzt die Location, dieses Ferris.
Ferropolis,
genau. Ja. Ich bin voll schlecht in Namen und sowas. Ferropolis ist, finde ich, also so vom Look her sieht das super geil aus, und auch das, was KünstlerInnen gesagt haben, so dass du da geile andere Stages haben kannst, so für mich auch in den letzten Jahren einfach prägend, der Auftritt von Megalo mit Statements, so an auf diesen Kränen da oben mit zwei gebrochenen Armen.
Ja.
Boah, ikonisch, finde ich wirklich ikonisch.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt, warst du mal auf dem Splash?
Selbst nicht, nee, weil das Splash, als es noch so klein war, war das so eine Zeit, in der ich zwar Hip-Hop gehört habe, aber musikalisch mich auch in anderen Gefilden bewegt habe. Ich habe ja auch viel Bandmusik gemacht. Das heißt, ich habe in der Zeit dann auch mehr andere Sachen gehört. Aber jetzt bin ich halt so ein bisschen in dem Alter, dass es vielleicht ein bisschen anstrengend wäre, so auf Zeltplatz, Action und so. Deswegen vielleicht ist ja irgendwann, und das wurde ja auch immer so von einzelnen KünstlerInnen in dieser Doku genannt, so, oh ja, der Traum, irgendwann auf dem Splash zu spielen. Yo. Also, wenn ihr mal einen Slot frei habt, ne, wenn jemand da jemanden kennt,
dann meldet euch bei mir. Ich vermittle euch das dann. alle Bookings gehen nur noch über mich. Das haben wir seit dem Fresskast geklärt, ne? Ja, ja.
Ju wird dir so aufs Dach steigen. Aber
ich weiß. Ich wollte es provozieren. Ich kann, auf jeden Fall.
Was hast du denn aus der Doku so ein bisschen mitgenommen?
Es war nicht so viel, was für mich daran neu war. Also vieles davon hatte ich schon mal gehört oder halt irgendwie mitbekommen. Die Bilder, also das Bildarchiv, was dort praktisch zusammengetragen wurde, das war halt cool. Und einfach das alles mal so an einem Punkt zu sehen, das war halt sehr nice. Ich wusste, dass es...
Sehr komprimiert, ne?
Ja, es war sehr komprimiert, es war aber auch wirklich on point. Da waren ganz verschiedene Künstler, die mit verschiedenen Ansätzen darüber gesprochen haben. Ich finde, ich habe bei der ersten Aussage erstmal so ein bisschen gezweifelt. Ich glaube, die erste Aussage war das größte Hip-Hop-Festival Europas. Ich glaube, das ist der Claim immer vom Frauenfeld. Ich weiß halt nicht, ich war auf beidem noch nicht. Schande über mein Haupt, aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ich weiß, das Frauenfeld ist auch damn groß, aber vielleicht ist das dann halt auch einfach nochmal auf mehrere Genres dann mehr aufgesplittet. Ich habe keine Ahnung, never mind. Und hat vielleicht auch nicht so diese lange Legacy. Aber ich fand es dope zu sehen, was es vor allem, und das hatte ich dann wahrscheinlich als Komponente am wenigsten auf dem Schirm, was das für eine Assoziation und für eine Positivität für diese Ostrap-Szene. Also wie Trettmann darüber gesprochen hat, wie das praktisch dort aufgearbeitet wurde, dass das für die Leute aus Chemnitz und Umgebung und in den neuen Bundesländern, ja, in den 90ern, als es angefangen hat, natürlich auch für eine Assoziationsfunktion hatte, das ist halt geisteskrank. Und wie wichtig das dann für die Einung, sagt man das so, für die Einung, für das Einen der Republik in der Hinsicht des Hip-Hop-Kontextes war.
Ja, auch auf jeden Fall für die linke Kultur, diese linke Hip-Hop-Kultur, die jetzt also ganz viel Schnittpunkte hat. Nicht jeder, der Hip-Hop hört, ist links und nicht jeder Linke hört Hip-Hop. Ganz im Gegenteil, da gibt's noch viel, viel mehr Facetten. Ja. Aber das ist ja auch so was, was halt definitiv schon damals auch in Ostdeutschland einfach super wichtig war. Was ich auch interessant fand, war die Geschichte zu sehen, dass sie echt kohletechnisch ganz schön am Rande des Ruins standen oder schon drüber hinaus. Und dann auch, da gab's ja auch dann dieses rettete Splash. Und dann sind eigentlich alle KünstlerInnen für lau aufgetreten.
Ja.
Das war auch so, so dieser Akt der Solidarität. Und ich glaube, das ist was in der Hip-Hop-Szene generell, umso größer das schon so die Reputation der Künstler ist, dass da eigentlich schon ein krasser Zusammenhalt und eine krasse Unterstützung, Support, Wertschätzung gegenüber den anderen und aber auch den Institutionen. Ne? Also hiphop.de, Juice, Splash Festivals, all diese ganzen ikonischen Dinge, die halt die den deutschen Rap ausmachen. Da ist schon viel auch Support von den KünstlerInnen dahinter. Und manchmal, glaube ich, ist die deutsche Rap-Szene viel stärker, als sie eigentlich auf den ersten Blick aussieht.
Ja, ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren machen viel mehr Leute ihr eigenes Ding. Und das sorgt halt dafür, dass man dann irgendwie immer so denkt, okay, das driftet so ein bisschen auseinander, jeder ist sich selbst am nächsten und so. Und ohne das Thema jetzt wieder groß aufzumachen, habe ich dann teilweise mit verschiedenen Projekten, wie jetzt beispielsweise dem Chemotape Fieber, einfach das Gefühl, ha, krass, da kommen Verbindungen zustande, an die man gar nicht gedacht hätte. Und das zeigt vielleicht doch, dass es im Hintergrund viel wesentlich vernetzter ist, als man denkt, dass da einfach so ein Shindy auf einmal auf dem
Aber
Team
das meine ich, dass man das ganz häufig heute eher, also jetzt, man sieht es in so einer Doku, aber das ist nicht so, dass man in der Zeit, in der das aktuell passiert ist, als Außenstehende, als Zuhörerin, das so krass mitbekommt, wie gut die auch miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig auch supporten. Ich glaube, das absolut. Ist was du immer erst im Nachgang mehr und mehr siehst.
Ja. Ein Punkt, den ich noch, sag ich mal, ein bisschen, okay, es hat mich natürlich ein bisschen angegriffen, weil es in dem Punkt und in dem Moment dann auch um Kendrick ging, das Thema mit den Ami-Künstlern. Ich check, was die Aussage war, dass die unzuverlässig sind, dass die Crowd dann vielleicht auch nicht so gebündelt haben wie die deutschen Acts, was aber vielleicht auch einfach damit viel zusammenhängt, dass es ein Festival immer in Deutschland ist, was zu, lass mich nicht lügen, 90% aus deutschen Acts dann auch besteht und dass der Switch und die Crowd, die Ami-Rap hört, dann natürlich wesentlich kleiner ist. Dass du aber ein Kendrick Lamar oder ein Redman oder wer auch immer damals alles da war, ein Snoop Dogg, nicht auf eine kleine Seitenstage stellen kannst, das ist natürlich auch klar. Deswegen, ich fand das immer so, also den Rückschluss darauf, dass die deutschen Acts deswegen krasser waren oder was auch immer, weiß ich jetzt nicht. Dass dann auch gesagt wurde, dass ein Kendrick da wahrscheinlich hinkam, dass es für ihn ein Gig war. Natürlich hat für ihn das Splash nicht so eine Bedeutung wie für die Leute, die in Deutschland damit groß geworden sind oder für die das halt 25 Jahre jetzt History ist. Aber ja, das wurde ein bisschen mir zu sehr dahingehend.
Ja, das hat der Dings, der Louvre, heißt der so? Ja, der hat das Louvre so ein bisschen gedroppt. Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil das schon, wie du schon sagst, natürlich ist das, was die Crowd gerne hört, in dem Moment, wenn die jetzt singt, da auf ein deutsches Hip-Hop-Festival gehen, bei dem, wie du schon meintest, 90% deutsche Acts auch dort sind, dann wissen die Leute, was sie kriegen, was sie wollen, und dann gehen natürlich auch die Leute dorthin. Natürlich ist aber auch, glaube ich, dass dann von denen ein Riesenanteil trotzdem gerne Kendrick Lamar hört oder auch sogar übertrieben gerne deshalb dahin kommt. Ich kann es natürlich nicht einschätzen, wenn ich nicht da war, kann ich nicht sagen, ob solche Acts dann gut waren oder nicht. Aber es ist schon so, dass, und da, die haben es ja irgendwie jetzt auch so gemacht, dass sie es so miteinander verpacken, also so Community mit anderen Festivals zusammen, damit man halt solche Künstler ziehen kann, dass die 8, 9 Konzerte in Deutschland oder in Europa dann haben.
Ja.
In 2 Wochen oder so. Und trotzdem ist natürlich aber auch für so einen Künstler wie jetzt zum Beispiel Kendrick Lamar, ist es halt dann eher, schon so eher eine Show von vielen und jetzt nicht, oh, ich bin voll Masimoto-Fan, ne, ist überhaupt nicht so. Same. Aber so die, so wie viel Power der dann in so eine Show für sich reingibt, weil er halt weiß, oder Casper, der damals dann so ein Jahr darauf hingearbeitet hat, all solche Sachen, das ist halt einfach, das hat einfach einen anderen Stellenwert und natürlich ist es cool zu sehen, wenn ein Ami-Künstler dann sagt, ey, ich baller hier jetzt richtig was hin, aber ich habe dann da auch nicht die Erwartungshaltung dran. Das muss ich auch ehrlicherweise zugeben.
Safe. Ich, um das Thema abzuschließen, ich kann es halt auch nicht vergleichen, beziehungsweise ich hab Ami-Künstler auf Festivals gesehen und ich habe Kendrick Lamar schon in Deutschland gesehen, aber auf einer Solo-Tour zu seinem letzten Album. Und da hatte ich 0,0 das Gefühl, dass es für ihn
ja, aber das ist ja dann auch die eigene Tour und das meine ich ja halt auch damit.
Ja, check ich.
Dann dein Set auch immer anders um und auf und sowas. Also das hat auch was damit zu tun.
Klar, Bühnenbild und was auch immer. Es wird natürlich konzeptionell eine ganz andere Geschichte erzählt. Auf dem Festival sollst du die Hits abballern, um die, sag ich mal, gemischte Crowd abzuholen. Check ich schon. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch auf Festivals Künstler wie Travis Scott, die Migos, wen habe ich da noch gesehen? Lil Baby, Ray Tremont, Rick Ross habe ich gesehen. Rick Ross war tatsächlich am lustigsten und am interaktivsten, weil er sich hat einen Joint aus der ersten Reihe geben lassen und erstmal nicht drauf klarkam, wie in Frankfurt das Ott war. Funny Story auf jeden Fall. Aber ich check auf jeden Fall, was der Gedanke dahinter ist. Ich weiß nur nicht, ob es, vor allem, weil das ja auch viele Leute sehen, die keine Erfahrung mit wahrscheinlich Ami-Künstlern in verschiedene, also die nicht mal ein Solo-Konzert gesehen haben, die wenig Festival-Erfahrung haben. Und dafür wurde mir diese Aussage ein bisschen zu sehr, ja, negativ ausgelegt. Ich check das, Louvre hat sehr viel Erfahrung damit und er wird das wahrscheinlich genauso reflektiert auch denken, wie ich es jetzt sage, ja, oder wie wir es jetzt hier auf unseren Konsens kommen, aber ja, ist ein kleines Ding und ich habe mich, wer die Aussage, die sag ich mal, der Front an Travis, der hat mich dann auch weniger gejuckt, weil ich nicht so ein großer Travis wie Kendrick-Fan bin. War halt genau Kendrick und deswegen ja.
Was für mich auf jeden Fall noch ein Punkt ist und da komme ich direkt in unsere allseits geliebte Rubrik, bin ich eigentlich der Einzige rein.
Ja, komm mal raus.
Ich habe eigentlich 2, die dazu passen, die auch miteinander zusammenhängen, aber einen werde ich auf jeden Fall droppen. Und das ist, dass ich finde, dass, ich habe hier eine Liste, ich schreibe mir die auf. Wo ist da? Genau. Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass Top-MusikerInnen live noch besser klingen als auf ihren Tracks? Und bevor du jetzt was sagst, wird bei der Splash-Doku, ich hatte das aufgeschrieben schon vorher, und dann habe ich die Splash-Doku geguckt und dann wurde darauf sogar Bezug genommen, weil es so darum geht, dass es jetzt heutzutage in der Szene so ist, dass man viel Full-Playback, Halb-Playback mit dabei hat, dass es gar nicht mehr so wichtig ist,
Da war Rin der Aufhänger,
wie jetzt, ja. Genau, wie jetzt zum Beispiel so diese 100 Bars von Sammy, diese ikonischen, wenn er auf dem Splash ja. ist. Und dann habe ich das von Rin gesehen und die, das, was die Leute dazu erklärt haben, also ne, dass dann seine Hook und sowas, das alles Vollplayback, also eigentlich alles Vollplayback läuft und er ja. eigentlich nur so wie so ein Pusher ist, der das noch ein bisschen hochpusht und den Leuten das ja. eigentlich voll egal ist. Und dass es dann wie so ein Disco-Besuch eigentlich ist, so wie wenn du in einen Club gehst. Und deswegen meine Frage, bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass so die Top-Acts, Top-Rap, Top-GesangskünstlerInnen auch einfach live noch besser sind als in ihren Produktionen?
Ist halt die Frage, weil also ich habe immer so das Gefühl, es ist ein ganz anderes Erlebnis live. Und ich weiß noch, als ich auf meinem ersten Konzert war, habe ich dann meine Begleitperson damals, ich kann es auch einfach sagen, Shoutout, Freund der Show, Beat den Lukas, der war mit mir auf meinem ersten Konzert. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, so, ist es jetzt, ist er das? So, weil er sich komplett anders angehört hat. Und ich das natürlich mit null Konzerterfahrung gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich dachte, der klingt jetzt genau wie auf der CD, weißt du? Und es war nicht so. Und das ist eine Sache, an die man sich über die Jahre irgendwie gewöhnen musste. Und es gibt, und es hat teilweise natürlich mit Skill zu tun, ne? Live-Spielen hat auch immer, natürlich ist eine Kunst, aber es hat auch einfach ein bisschen damit zu tun, wie klingt deine Stimme live? Und wie klingt sie halt auf deinen Records? Und deswegen, bei manchen Künstlern stört es mich. Ich fand Kimo klang gestern beispielsweise auch anders. Also, aber
das hat aber dann auch immer voll viel mit der ja. Art und Weise des kreativen Mixings von Vocals zu tun.
Ja, safe.
Und ne, also das ist halt heutzutage auch so auch eine krasse Kunst und hat sich so krass weiterentwickelt. Aber es ist auch ganz entscheidend klar, wie viel Druck kann die Person 45 Minuten, eine Stunde, Stunde anderthalb da auch ja auf der Bühne geben. Ja, das ist. Ist und jetzt auch nicht nur im Hip-Hop und ja. R&B-Bereich oder so, sondern auch wirklich manche Sängerinnen. Ich habe irgendwann Dings, was war das? Halftime-Show von dem Super Bowl mit J-Lo und ja. wer war das? Shakira. Ey, ja. J-Lo, keine Ahnung, die ist, wie alt die da war, 54 oder so, tanzt übertrieben Körper, also so richtig körperliche ja. Verausgabung und singt so stark, so krass, da ist nichts, wo du sagst, oh, da ist ein Fehler oder das ist Wack oder so. Und das ist ja auch irgendwie, die ganzen KünstlerInnen, die singen ja irgendwie dann auch auf dem Laufband, damit die sich daran gewöhnen, an diese krasse Verausgabung plus dann musikalisch on point zu sein.
Ja, ja. Mir ist vor allem aufgefallen, andere Super Bowl Halftime Show von Rihanna, als sie hochschwanger war. Das war auch geisteskrank. Oder 50, der, sag ich mal, wie bei In The Club immer noch von der Decke hängt, aber ich sag mal, ein bisschen in die Jahre gekommen. Auch yeah. legendär. Ja,
ja auf jeden Fall. Nee,
also ich würde sagen, ich habe Top-Acts gesehen und auch Top-Acts, wo ich sage, das sind Leute, die live auf jeden Fall gut performen. Und ich würde nicht sagen, dass es für mein persönliches Ohr besser klingt. Aber die Stimmung ist natürlich eine ganz andere. Weil du da in der Crowd bist, wo jeder da ist und das abfeiert. Und das ist praktisch so, wie wenn du in einem Club bist, wo das ist so dieser Moment, wenn im Club dieser Track kommt, wo der ganze Club gemeinsam abgeht. Und das hast du halt im besten Fall über eine Show, die dann, wie du gesagt hast, Stunde, 90 Minuten, vielleicht auch 2 Stunden. Die Show gestern ging 2,5 Stunden, weil ja auch viele Gäste dabei waren. Ja, und weißt du, das macht das absolut wett. Und es ist natürlich dann auch, wie du schon gesagt hast, eine kreative weitere Komponente, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat in seinem Leben, dass du praktisch nicht die CD dort hören wirst, sondern dass das natürlich auch eine Live-Performance ist, die halt ein bisschen anders klingt, dann ist es in den meisten Fällen auch echt fein und cool. Also es gab wenig Künstler, wo ich dann rausgegangen bin und dachte, boah, das klang richtig scheiße. Ja.
Ja, ja, ich finde halt zumindest, das ist meine mindeste Erwartungshaltung an, gerade im Rap, dass da schon sehr viel so von der Person selbst kommen muss und ich da nicht so viel Bock habe auf Konserve dass das alles nur abgespielt wird und Autotune cool zu nutzen live finde ich auch geil, daran musste ich mich gewöhnen, aber das feiere ich fall ich schon auch bei vielen Künstlerinnen ab, aber ich finde, dass das halt schon so ein bisschen billig ist, wenn man da selbst nur die Person ist, die halt einfach und so pusht und so, das mag vielleicht auch ein cooles Live-Erlebnis sein in dem Moment, ja. Aber ich finde, ich bin halt mehr ein Zuhörer auch und will das, diese Kunst des Raps irgendwie erleben, als dass ich die ganze Zeit bei jedem Track nur dieses Pushen-Ding brauche, so, ist einfach
nicht so. Guck mal, ich hab da die gleiche Meinung zu, wie zu der ganzen Ghostwriting-Thematik, ne? Ich hab da das Ding zu, ich sage, Reflexion ist das A und O. Das heißt, wenn du dich verkaufst und sagst, ey, ich bin der krasse Schreiber und dann nicht selbst schreibst, dann ist es Quatsch. Wenn du sagst, ey, ich bin ein krasser Live-Performer und dann halt nur Adlibs rappst, dann ist es auch Quatsch. Aber wenn du, also Rin war beispielsweise ja in der Doku sehr reflektiert, hat gesagt, ey, ich bin absolut nicht krass live.
Ja, natürlich, und dann kannst du auch als Zuhörerin sagen, kannst du da natürlich auch ohne Probleme sagen, ey, das ist nicht mein Ding, dann gehe ich nicht zu dem seinem Gig, ganz eben, einfach.
Weil das, er verspricht ja auch nicht vorher. Aber
ich
finde trotzdem,
das ist halt mein Anspruch, ich finde es halt nicht cool. So, und deswegen würde ich nicht hingehen. Ganz einfach.
Also, ja, dann würdest du nicht hingehen, aber wie gesagt, wenn er kommuniziert das offen davor, es wird Abriss, aber die Abriss kommt über die Crowd, das ist auch die Entwicklung von beispielsweise Haftbefehl-Shows der letzten Jahre, ne? Das wird ja auch in der Splash-Doku dann nochmal mit eingefangen. Und so, solange man, sag ich mal, vorher weiß, was man für sein Geld kriegt, bin ich absolut fein damit, dass es halt ein anderes Erlebnis ist. Aber ich verstehe natürlich, weil ich ihn auch mitunter in mir trage, diesen Oldschool-Gedanken, so diese 100 Bars von Sammy oder, ey Digga, was, also, als ich Kendrick gesehen habe, war Feierabend. Ja, also das war geisteskrank.
Ja, aber gebt euch auf jeden Fall die Doku.
Ja.
Lohnt sich definitiv. Genauso wie sich der Freitagabend für, weiß nicht wie viel, 50 Millionen von 82 oder 20 Millionen von 82. Ja genau, 22 Millionen haben es geguckt. Das kann man so mit, zumindest bei ZDF, sich das Eröffnungsspiel der EM für viele gelohnt hat. Wie hast du es erlebt? Wie ist der Einstieg ins Turnier? Stimmungsmäßig, was hast du so?
Also der Nazio-Hater, der hier am Mic sitzt, hat die Schere gehoben und hat eine Story, so eine halbe Stunde vor Anpfiff gemacht, mit einem Deutschland-Trikot und drunter geschrieben, vielleicht doch ein bisschen hyped. Ich konnte es mir nicht, also es hat sich tatsächlich dann so entwickelt, dass ich hyped war, ja. Und dann auch tatsächlich mitgefiebert habe, ich sag mal, mitfiebern auf der Basis, dass es jetzt eng war, musste man ja nicht, aber ich habe dieses Julian Nagelsmann Konstrukt mir angeschaut. Ich habe wahrscheinlich die letzten ein, zwei Jahre so viel Fußball, vor allem so taktisch und analytisch, auch mitgenommen und jetzt vor allem durch deine Direktion in Pro-Clubs auch nochmal so viel taktisches Verständnis irgendwie mir drauf gepackt, dass ich überlegt habe bei jedem Spieler, okay, ich habe Barca gesehen, so ich weiß, okay, so wird Gündogan jetzt spielen. Real habe ich viel gesehen, wie Rüdiger und Kroos funktionieren. Und so habe ich versucht, dieses Spiel, sag ich mal, mitzudenken und bin darüber da reingekommen und dachte mir, ey, die spielen das extremst gut, mir gefällt das. Das ist nicht kein Angsthasenfußball, das ist Fußball, der begeistert. Und ich war auch sehr positiv der Aufstellung gegenüber gestimmt. In verschiedenen Punkten.
Also erstmal freut mich das, dass du dich taktisch so, also erstmal, es freut mich, dass du auf dem Hype-Train langsam aufsteigst, und dass du dich taktisch gerne auch mal mit einem Nazio-Fußball auseinandersetzt. Ich bin natürlich hype-mäßig einfach diese vier Wochen Europameisterschaften, Weltmeisterschaften noch mehr, das ist mein Ding, da, es ist, keine Ahnung, ich fühl's, ja, so, erstmal fand ich rundherum, so um das Spiel, die Stimmung, also Schottland ist halt was, einen besseren Gegner von den Fans her kannst du gar nicht haben für ein Eröffnungsspiel. Das war so, ja, schön zu sehen, wie die zwei Parteien sozusagen dann als Fans miteinander gefeiert haben, dass es da fast, glaube ich, keine irgendwelchen Probleme gab. Die Schotten sind natürlich auch dafür bekannt, echt tolle eine tolle Fankultur zu haben?
Ey, das haben wir Deutschen, also wenn du es auf die Vereinskultur runterbrichst, hatten wir ja vor 2 Jahren Euro-League-Finale, Eintracht gegen Rangers und das alles, was man da mitbekommen hat, war genauso. Da haben die Fans gemeinsam Tag über getrunken, haben da sich gegenseitig alles Gute gewünscht und ich habe neulich nochmal einen Vlog aus dem Stadion von damals gesehen, wo jemand im Rangers Block war und als der Elfmeter durch war und das Spiel damals entschieden war, haben die direkt erstmal geklatscht und auch dann aus dem Block gesagt, ey, die Frankfurter, guckt, ihr habt's auch verdient, das ist krass.
Ja, also, und das ist halt wirklich eine Kultur, die ich halt mag, dieses Anerkennende, das genauso, wenn ich halt, also das erwarte ich auch von mir selbst, dass wenn ich sehe, dass mein Team, das ich jetzt supporte, einfach auch nicht besser war als das andere, dass ich da auch einfach klar sagen kann, ey, krass. Und währenddessen trotzdem einfach mich an diesem ganzen Event auch erfreue. Insbesondere Nationalfußball ist auch wirklich, hat viel was mit Event und positiver Laune und positiver Stimmung und guter Laune zu tun. Und das war auf jeden Fall da, die Eröffnungsfeier. Da wurde so ein bisschen geschrieben, so, dass das so ein bisschen dünn war und nicht so toll. Musikalisch kann man da was Cooleres machen. So von dem, wie es aussah, fand ich es ganz fresh. Ich war trotzdem eh schon im Hype, dass es jetzt gleich losgeht und angespannt. Natürlich war Deutschland taktisch und auch so von dem, wie sie das konzeptionell angegangen haben, waren die schon natürlich haushoch. Wow. Ist bei mir immer, ihr werdet keine Podcast-Folge mit mir hören, wo ich das nicht haben werde. Also sie waren natürlich haushoch überlegen und auch so in dem, was die Spieler einzeln auf den Platz bringen können. Aber mich hat schon sehr irritiert. Ich habe die Schotten zwar tief erwartet und verteidigend, aber ich habe sie halt verteidigend erwartet. Und was sie nicht gemacht haben, ist mal wirklich so unser Mittelfeld oder auch so die Innenverteidiger im Aufbau, selbst wenn es dann in deren Hälfte dann schon war, einfach mal auch zu stören. Also gefühlt konnten die sich halt unheimlich weit in die gegnerische Hälfte, in die schottische Hälfte reinspielen. Und da war dann die individuelle Klasse, sowohl von großem Aufbau. Gündogan hat ein krass geiles Spiel gemacht, der wurde schon vorher kritisch gesehen. Der hat so viele geile Aktionen, wo er den Weg aufmacht für jemanden, wo er selbst diesen Steckpass, der bekommt einen von groß, dann dreht er sich auf engstem Raum, geht 2, 3 Schritte und spielt dann quer durch 2 oder 3 Mann durch, Havertz in den Fuß, der könnte abschließen und dann ist dann schon, das ist das zweite Tor, genau, von Musiala, in der, weiß nicht, 16. Minute oder so. Auch er nimmt den einfach in dieser Bewegung nur mit so einem Kontakt mit. Der Gegner steht voll auf dem falschen Fuß und dann hämmert er das Ding unter die Latte. Also es war schon sehr, sehr, sehr gute und sehr reife Leistung und auch irgendwie auch ja, an so Dingen wie Toni Kroos hat 102 Pässe gespielt und 101 angebracht.
Du wolltest mir einfach wegnehmen, ne? Du wolltest mir meinen Case wieder wegnehmen, dass ich hier von der Ecke komme und sage, bester deutscher Fußballer aller Zeiten. Aber gut. Was mir auch aufgefallen ist, vor allem im Zusammenhang mit Kroos, dass ich sehr interessant fand, wie Mittelstädt offensiv mit eingebunden wurde und sich das dann so gestaltet hat, dass Toni Kroos praktisch nach hinten gerückt ist.
Die spielen dann einen 3-3-1-Aufbau.
Ja.
3-3-3-3-3-1, so genau. 3-3-3-1.
Ja, genau. Und das fand ich sehr interessant, wenn du dann teilweise ist die Kamera zurückgeschwenkt und du siehst so, Toni, stehst du gerade in der Innenverteidigung? Ah ja, okay. Ja,
aber so steht der bei Real Madrid auch, ne, im Aufbau häufig.
Aber ich muss mir generell erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass wir in der deutschen Nationalmannschaft mit einer Viererkette spielen. Mit so variablen Außen, beziehungsweise Kimmich hat dort drüben seinen Job auf jeden Fall solide gemacht. Ich sag, wie es ist. Ich muss so sagen, ich habe ihn im Essen nicht aufgefallen. Aber von einem Verteidiger, wenn er dir nicht auffällt und über seine Seite kein Tor passiert und auf der Seite auch noch der berüchtigte Kapitän steht, dann hat er einen guten Job gemacht.
Und insbesondere das erste Tor vorbereitet. Also das Tor von Wirtz spielt er einen Querpass. Der sieht erstmal so nach einem einfachen Querpass aus, aber das ist genau der Pass, den du in den Rückraum und den spielt er wohl temperiert. Ich habe so eine Reaction von Wirtz und Musiala. Hab ich mir gestern Abend angeguckt auf die Tore und da sagt Wirtz auch, dass er zeigt Kimmich an, genau wo er ihn haben will, auf dem Fuß, auf welchem, also auf dem rechten Fuß und Kimmich spielt ihn halt perfekt. Und ich habe das Gefühl, habe ich auch schon mal gesagt, es nimmt Kimmich Druck weg, im Zentrum zu spielen. Sobald der nicht zu hoch stehen muss und zu wenig Tempo dann gegenüber so Spielern wie Mbappé oder sowas hat, ist der halt Gold wert, weil er halt hier wirklich das Spiel auf der Außen mitgestalten kann und unheimlich passsicher einfach ist. Also, und auch so in diesen, irgendjemand hat das mal gesagt, und das ist wirklich so, Kimmich ist unheimlich schlecht in Zweikämpfe zu gewinnen, wenn viel Platz für den Gegner am Ball ist. Also, ne, wenn er irgendwie mit Tempo auf dich zukommt oder so. Aber ja, worin er extrem gut ist, ist, auf engem Raum sofort den Ball wieder zu gewinnen. Das ist, glaube ich, eine seiner größten Stärken. Und das haben die Deutschen gestern generell sehr gut, wir haben heute Sonntag, am Freitag sehr gut gemacht. Mhm. Und zwar dieses Ballverlust, sofort Musiala, Wirtz, Gündogan, Havertz, die waren sofort Jäger und haben sich wieder nach hinten mit viel Tempo orientiert. Und einer von den beiden Sechsern, meistens Andrich, ist immer rausgestochen, um sofort auch wieder den Druck auszuüben. Und dann hast du einen, der von sozusagen vom gegnerischen Tor aus wieder Druck auf den Gegner ausübt und einen, der von der eigenen Seite aus Druck ausübt. Und dann wurde das so eng für die Schotten. Die standen aber auch so tief, dass sie überhaupt nicht nach vorne spielen konnten. Also gegen die Ungarn am Mittwoch, die zwar auch gegen die Schweiz verloren haben, wird es, glaube ich, nochmal um einiges schwieriger, weil die sind auch, die haben gute Erfahrungen mit uns in den letzten Jahren ihrerseits gemacht und
Und unser zweites Gruppenspiel.
Unser traditionell zweites Gruppenspiel, und taktisch sind die da auf jeden Fall besser. Da bin ich jetzt gespannt, da bin ich sogar halt nochmal um einiges mehr aufgeregt. Krass, dass die Schweiz die so abgefiedelt hat, das hätte ich nicht erwartet.
Ich auch nicht. Hat, glaube ich, auch keiner bei uns so getippt. Wir haben noch zwei Sachen, bevor wir jetzt hier auch in den großen Fußball-Podcast gehen. Klar, das Eröffnungsspiel, aber wir werden noch genug Raum haben, die nächsten Wochen drüber zu sprechen, was passiert. Zum einen, es musste passieren, Robert Andrich, gelbe Karte. Also das war einfach eine Frage des Respekts, glaube ich. Obwohl von verschiedenen Seiten in den letzten Wochen, und das gebe ich ihm auf jeden Fall, gesagt wurde, dass er nicht nur ein Treter und nicht nur ein Hau drauf ist, sondern auch ein feines Füßchen hat. Ich habe einfach gelacht, als ich gesehen habe, ja, okay, das ist der Gelbe. Und er hätte sich, kumuliert verdient gehabt, aber auch die Aktion war schon okay. Und das Zweite, ich glaube, sehr wichtig war auch, dass Wirtz und Musiala, die beiden sind, die praktisch die ersten Tore schießen. Und ich hatte ein bisschen Sorge, okay, wir haben diese zwei Youngstars, die bei den zwei, qualitativ besten Mannschaften im deutschen Clubfußball gerade spielen und das Gesicht, das aufstrebende Gesicht davon sind. Und man stellt sich bei beiden die Frage, okay, Ballon d'Or-Aussichten und was auch immer, die sind die Zukunft. Und dass beide jetzt ein Tor schießen und auch beide sehr gut miteinander und nicht gegeneinander so praktisch spielen, das ist sehr, sehr wichtig. Und das muss auch über das Turnier so bleiben, dass du da nicht 11 oder verschiedene Leute hast, die nur für sich selbst arbeiten, sondern dass du da eine Einheit zusammenbringst. Und natürlich, wie kann es besser starten als mit einem 5-1, in dem
Deutschland das hat denen halt den macht. Beiden... Ja. Den beiden hat es unheimlich Druck genommen. Gerade Musiala war übelst angefressen, so von dem letzten, von der letzten WM, dass er da nicht getroffen hat. Das hast du dem angesehen, dass da halt echt viel abgefallen ist, auch von Wirtz. Und die zwei sind halt Freigeister. So ein bisschen hat das so diese Poldi-Schweini-Vibes, so kannst die Spieler nicht miteinander vergleichen, aber so dieses junge Kerle, die jetzt das mal aufmischen im eigenen Land und so. Und ich glaube, der DFB nutzt das auch gut. Die so ein bisschen, diese Stimmung von denen, dass sie auch zusammen, auch die geben viel Interviews, haben eine Pressekonferenz zusammengegeben.
Ja.
Aber genau das musst du auch nutzen, dass wenn irgendwo ein Flow drin ist, den nicht immer so typisch deutsch, ja, aber wir müssen gucken und wir müssen konservativ und immer auch sehr kritisch sein und so, sondern auch einfach mal einen guten Flow, wenn was cool ist, wenn was geil ist, eine coole Stimmung hat, dann lass es einfach mal laufen. Und deswegen auch dieses 5-1. Einfach mal laufen lassen, gucken, was uns gegen Ungarn erwartet, aber einfach auch mal dieses gute Gefühl mitnehmen.
Generell muss ich, und ich glaube, das ist das perfekte Fazit, was ich aus diesem Spiel ziehen kann, die Spieler, die kritisch gesehen wurden, die konnten perfekt ihren Druck ablassen. ein Havertz, der keine Sturmalternative ist, hat abseits vom Elfmeter auch wirklich gut gespielt. Ein Gündogan, der stark in der Kritik stand, hat ein geisteskrank gutes Spiel gemacht. Und ich saß auch in der Kritik bei Gündogan, ne? Wenn wir uns an unseren Trailer erinnern, da habe ich auch gesagt, Gündogan, ne? Aber
Startelfen nix, hast du gesagt.
Ja,
du
ja.
Und deswegen, hättest ihn sogar nicht nominieren wollen, glaube ich, war mir nicht, oder?
Ja, doch, es geht darauf hinaus, ja. Wie dem auch sei, die Leute, die sich beweisen mussten, die, sag ich mal, in der Kritik standen, die haben sich bewiesen. Auch ein Füllkrug, der dann noch reinkommt und halt Füllkrug-Sachen macht, das ist halt, das kannst du dir einfach nicht ausdenken.
Ja,
und
das war eine Bombe, was er da abgelassen hat mit 110 km/h. Das Ding hat er so krass eingeschweißt. Aber und dann kommt Rüdiger, Emre Can noch aus dem Urlaub, ja, und setzt noch, ja, einen drauf.
Ja, also das ist auch, Can hatte ich eben vergessen in der Rechnung, ne? Große Kritik in der Nachnominierung und so. Kein Angelo Stiller, kein x-beliebigen Namen
einsetzen. Kein Goretzka.
Viele im Gespräch. Kein Goretzka, genau. Und dann ist es Toni Rüdiger, der den Schotten noch das Tor gibt. Das ist aber auch ein Klassiker.
Aber insgesamt, ich bin einfach gespannt jetzt. Heute ist Sonntag. Also wenn ihr es dann hört, dann haben dann die Holländer noch gespielt und die Engländer. Und dann ist ab Montag oder ab Dienstag, ich glaube ab Dienstag geht der zweite Spieltag los. Ja. Jetzt einfach nochmal so überblickend. Ja, die Schweizer haben die Ungarn definitiv überraschend auf dem falschen Fuß erwischt. Also da war Ungarn viel schwächer, als ich erwartet habe. Spanien hat Kroatien souverän geschlagen. Wobei das Spiel, das war stark und dominant von Spanien. Aber die Kroaten, es waren auch unglückliche Szenen dabei. Die haben einfach, und das hat auch jemand vom, ich glaube, irgendein Co-Kommentator gesagt, die haben echt wenig Tempo-Spieler, also die wirklich mal mit Tempo reingehen. Und Italien 2-1. Mit Albtraumstart, das hast du warst, glaube ich, unterwegs nicht gesehen. Albanien hat halt einfach nach 20 Sekunden
das schnellste, ein Tor gemacht. Das schnellste EM-Tor oder sowas, ne?
Ja, nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte der Italiener einfach direkt den Ball zum gegnerischen Stürmer geworfen und der mit einem Kontakt mit und dann setzt er den jetzt kurze Eck. Also es war ein Schockmoment.
Ja,
also bisher interessante Leistung, gute Leistung. Ein, zwei kleine Überraschungen so ein bisschen. Also gerade finde ich, die Schweizer haben nicht überrascht, dass sie so gut waren, aber dann die Ungarn, dass sie so schlecht waren. Ich habe die Schotten definitiv stärker erwartet. Und dann freue ich mich generell. Ich werde mal auch aufs Fanfest irgendwann mal gehen, mir mal irgendein anderes, also nicht ein Deutschlandspiel angucken. Und hab Bock, so das zu sehen. Und einfach dieses, es gibt jeden Tag jetzt erstmal die Gruppenphase eh immer am geilsten, einfach Fußball. Jeden Tag. Ich strahle übers Gesicht.
Ja, das tust du. Ich würde, um das Fußballthema zu beschließen, noch kurz was zu einem Turnier sagen, was sich dem Ende neigt, was vielleicht gerade so ein bisschen die Spannung über die letzte Woche ein bisschen auch verloren hat und noch einen kurzen Blick auf die NBA-Finals werfen. Ist okay für dich?
Ja, natürlich.
Wir haben eine Situation, die aussichtslos scheint. Ich habe es vorhin, glaube ich, im Podcast nochmal gehört, 156-0 stehen Teams, die 3-0 in einer Serie führen. Egal ob Finals oder etwaige Playoff-Serien. Du brauchst halt immer 4 Spiele, ne? Es ist Best of 7. Und wenn ein Team 3-0 vorne lag, hat es noch nie verloren. Das heißt, es gab noch nie ein Comeback, dass jemand 4 Spiele in Folge das Ding dann gedreht hat. Und ja, nachdem, ich glaube, der Stand unserer letzten Aufnahme war Game 1 oder Game 2? Stand es dann 0-1 oder 0-2?
Ich glaube, es stand 0-2.
Ja, genau. Und Mitte der Woche ist es dann losgegangen mit den Spielen in Dallas. So. Die ersten beiden Spiele waren in Boston, dann sind sie nach Dallas gegangen, das dritte Spiel hat Boston dann auch geklaut. Was bedeutet hat, man hat dieses magische 0-3 gehabt. Und dahingehend haben alle eigentlich schon resigniert und dachten noch, okay, jetzt 0-4 wird das ein Sweep. Dritte Spiel sah anscheinend richtig schlimm aus. Ich habe es leider nicht sehen können. Ich habe es auch nicht hingekriegt, das noch nachzuholen. Aber dann kam in der Nacht von Freitag auf Samstag nach dem Eröffnungsspiel der EM das vierte Spiel und anscheinend ein riesen Blowout. Auch das konnte ich leider bislang nicht sehen. Ich habe aber mir den Boxscore angeschaut, ich habe Spielberichte mir darüber angehört und damn, also da wurden die Celtics nochmal gut vermöbelt. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wird wieder das große Narrativ aufgebaut. 2016 hatten wir die Finals, wo LeBron James es geschafft hat, gegen Steph Curry und die Warriors ein 3-1 aufzuholen. Und irgendwann wird es doch mal an der Zeit sein, dass ein 3-0 aufgeholt wird. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr ist. Ich glaube nicht, dass es in dieser Form ist, weil die Celtics an sich einfach das viel zu gute Team sind, um jetzt so einzubrechen. Und klar, auch wenn da jetzt eine Verletzung drin ist, Luka Doncic ist auch verletzt und macht halt einfach trotzdem geisteskranke Sachen. Kyrie ist im Game 4 endlich ins Spiel gekommen und jetzt bleibt halt zu beobachten, können die Mavs das Spiel 5, nee, Spiel 4, sorry. Spiel 5.
Spiel 5 ist,
genau, Spiel 5 ist.
Muss ich dir jetzt die Finals erklären oder was?
Ja. Wo ist denn Spiel 5? Sag's mir mal kurz.
Die spielen jetzt bei den Celtics.
Oh, scheiße, er wusste es auch noch. Ja, also für euch, wenn ihr die Folge druckfrisch hört, heute Nacht ist Spiel 5.
Also da ein Comeback wäre halt insgesamt krass, denn, also wenn sie jetzt dann auf ein 3-2, 2-3 gehen würden, dann wäre noch ein Spiel in Boston, oder?
Nein, dann
ist wieder bei den Mavs, gell?
Ja. Ja.
Ja, okay. Also das wäre natürlich, ich glaub's nicht. Ich glaube, dass Celtics heute Nacht dann ist dann
Schicht mit dem Schacht machen.
Ist Schicht im Schacht, gell? Ja.
Ja.
Genau, ja.
Genau. Ja, Spiel zu Hause. Es gab wirklich auch Leute, die der Meinung waren, ja, die Celtics haben das extra, das vierte Spiel den Mavs gegeben, weil die zu Hause gewinnen wollten. Was absoluter Schwachsinn ist, weil dann lässt du dich nicht zwischenzeitlich mit 50 Punkten wirklich abschlachten.
So. Ja, ist auch fürs Momentum schwierig. Also vielleicht hast du mal auch in so einer Serie definitiv auch Momente, wo du irgendwann merkst, okay, es wird jetzt heute schwierig und dann, okay, dann nehmen wir es erst nächste Woche. Aber das ist schon nicht so easy. Das ist genauso wie dieses, ich spiele heute Bundesliga und nächste Woche am Dienstag Champions League und ich mache heute ein bisschen low dafür, aber nächste Woche am Dienstag dann gebe ich alles.
Ja,
ist
genau.
Nicht immer so easy, das als Team hoch und runter zu fahren, deswegen sehe ich das, glaube ich, von außen nicht so, dass das ein Team
ist. Nee, und vor allem, also das kann sein, dass du es mal, keine Ahnung, in der ersten Runde oder sowas machst, aber du machst es nicht in den Finals.
Nee,
wie groß die Gefahr ist, dass sich da jemand verletzt und das.
Und du das Momentum verlierst, ist einfach zu hoch, ne?
Vor allem, wenn du dich halt so eklatant abschlachten lässt, geht ja gegen deine Ehre einfach. Du führst 3-0 und gibst so ein Spiel her. Und die Celtics waren selbst in der Position, dass sie letztes Jahr 3-0 hinten lagen und tatsächlich noch auf 3-3 umgestellt haben und dann das Game 7 verloren haben. Also die Celtics wissen, dass es irgendwann passieren wird und irgendwie auch möglich ist. Und deswegen werden sie dann Teufel tun, den Mavs auch nur irgendein Spiel zu schenken. Und wenn du zwar auswärts natürlich ärgerlich für die Home-Fans, die Chip holst, aber dafür den Gegner sweepst, dann wäre das natürlich ebenso eine sehr, sehr coole Sache gewesen. Ist nicht eingetreten.
Also,
ich würde behaupten, in der nächsten Folge, ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, wann Game 6 und Game 7 wären, aber ich glaube, nächste Woche können wir über den Ausgang der NBA Finals 2024 sprechen.
Ich bin gespannt und meine Daumen drücke ich trotzdem für die Mavs, aber ich glaube, dass spätestens morgen die Sache klar ist. Die Frage ist, was ist für dich klar, ein Startbench-Cut bei Puma, Adidas, Nike?
Ja, okay. Ist,
ist keine Schleichwerbung hier oder es gibt auch andere.
Es gibt auch Kappa, Hummel und Under Armour.
Yoma. Ja,
Essex, Reebok. Super Sachen.
K-Swiss.
Auf jeden Fall. Das ist eine einfache und schnelle Sache. Ich glaube, wir sind auch schon relativ gegen Ende, deswegen handle ich das ganz kurz ab. Nike, Starter, Adidas, Bench und Puma kann gecuttet werden. Ganz easy für mich.
Wir sind uns ja selten immer einer Meinung, aber da bin ich das auch. Adidas hat in meiner Reputation ein bisschen an Reputation in meinen Gefilden gewonnen. So, ich bin auf jeden Fall, früher fand ich Adidas nicht so cool und es gibt mehr und mehr Klamotten, die ich auch von denen trage. Auch natürlich Trikots sowieso. Aber Nike hat schon immer den meisten Swag, definitiv.
Ja, also allein NFL und NBA ist halt mittlerweile halt komplett Nike. Die Eintracht hat Nike und ich...
Ja, die schweineteuersten Trikots aus der ganzen Bundesliga hat die Eintracht.
Und keine Ahnung, ich, also für mich geht der Swoosh über die drei Streifen. So,
ja, wobei Adidas so coole Looks hat, also
definitiv. Ja, schon, auf jeden Fall, deswegen, sie kommen ja auch auf die Bank, so, ist genau, ja auch cool,
aber
fein
Puma
und so.
Ist da.
Ja, ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, bei jedem Turnier, was aufkommt, gibt es mit Puma-Trikots irgendein Problem? Ich will da jetzt auf gar keinen Fall negative Presse machen, aber ich erinnere mich da an irgendwelche Schweiz-Trikots, wo kurz dran gezogen wurde und die dann irgendwie Materialfehler hatten.
Und auch,
dann,
auch diese ganzen, die hatten dann immer diese voll auf so dritte Trikots oder so Champions-League-Trikots für alle Teams die gleichen. Das war dann so, Dortmund hatte das und keine Ahnung, Manchester City, ich habe keine Ahnung, nee. Also so, voll viele Teams hatten dann so das gleiche Design. Weißt du, kennst du dieses, wo dann so einfach Dortmund auf der Brust stand?
Ja.
Oder BVB oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall super hässlich und es hatten dann 8, 9 andere europäische Teams.
Also wir wollen hier die Puma-Aktie nicht in den Keller bringen mit unserer... Ja, Olli, ich denke an die Anwälte, die bald schreiben.
Ach,
deswegen. Wir halten uns da neutral.
Geschmacklich äußern, dass ich das nicht cool finde, dass das, du hast erzählt, dass sie kaputt gehen und dass die Qualität nicht gut
ist. Ey, das ist irgendwann mal passiert. Ich meine, es war EM 2016. Guckt's nach. Ansonsten würde ich einfach sagen, finden wir hier ein Ende für heute. Ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt zu den Rubriken heute nichts beigeliefert habe. Ich bin auch noch sehr am Arsch. Unser lieber Olli hat dafür gesorgt, dass ich nicht mal ausschlafen konnte nach der stressigen Situation gestern.
Liegt aber auch daran, dass ich mich jetzt bald fertig machen muss und beim Meeting of Styles in Mainz ran muss. Also
Shoutout.
Ich habe einen vollen Schedule.
Deswegen ist ja schon verständlich. Insofern kommt auch demnächst vorbei. Deswegen ich einfach sagen würde, wir hören uns nächste Woche wieder. Olli, wir müssen gleich im Nachgespräch nochmal ein paar Sachen klären, ne? Ansonsten würde ich einfach sagen, Happy Birthday Tupac. Ist für euch nicht mehr aktuell, aber heute hier am Aufnahmetag, Sonntag, wäre der Mann 53 geworden. Auch krass. Aber alles Gute. Rest in Peace, Bro. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge OG Niners. Wie gesagt, seit die Woche ein bisschen... Passt auf, was passiert. Folgt gerne auf Instagram rein. In der Story kriegt ihr alles mit. Wir packen euch die Splash-Doku rein. Wir packen euch meinen Vlog rein, wenn er soweit ist. Rap Gods einen guten Ton. Vielleicht auch abchecken, wenn ihr nochmal mehr Infos über Süd-Süd haben wollt. Ansonsten
J-Town. Musikalische Begleitung.
Geht jetzt die Woche irgendwas?
Ja, wie gesagt, also das ist jetzt dann schon vorbei. Ja, beim Meeting of Styles spielen wir heute. Sonst ist, glaube ich, die Woche nichts. Nichts nach draußen.
Dann halten wir euch da einfach auf dem Laufenden.
Ach, eine Sache habe ich noch. Unsere Folge, das sage ich jetzt schon im Vorhinein, die nächste Woche Montag kommt. Ja. Wundert euch nicht, wenn dann gerade fußballerisch der Bezug nicht übers Wochenende hinausgeht. Das heißt, das Deutschlandspiel am Sonntag werden wir nicht mit reinnehmen können, weil wir schon ein bisschen früher aufnehmen müssen, weil ich am Freitag für 4 Tage nach Mailand fliege und ist einfach super schwierig, da aufzunehmen. Deswegen, habt Nachsicht.
Wir können da transparent sein. Wir werden trotzdem so spät es geht, also Donnerstagabend, wenn wir aufnehmen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also das Spiel am Mittwoch ist auf jeden Fall noch drin. Vielleicht haben wir da ein feines Ergebnis. Und ansonsten haben wir dann in 2 Wochen nochmal mehr, über das wir dann natürlich schon sprechen können. Gut, perfekt, dass du die Orga noch am Ende dahin gebogen hast. Super Sache. Ich würde einfach sagen, habt einen guten Start in die Woche. Schafft es schon. Wir schaffen das. Die EM gibt euch Kraft. Keine Ahnung, wenn ihr so wie Olli drauf seid. Ansonsten, ich habe gar keine Ahnung mehr, wie ich die Folgen sonst beende. Olli, hilf mir mal.
Wir schauen, was wird.
Was wird?